Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runner's World Podcasts. In Episode 159 haben wir einen ganz besonderen Gast vor unser Mikrofon bekommen. Richard Ringer, den Marathon-Europameister von 2022. Wahrscheinlich erinnert sich jeder, der hier zuhört, an diesen phänomenalen Schlusssport, mit dem er wirklich auf den letzten Meter diesen Titel gewonnen hat. Mein Kollege Urs Weber hat Richard vergangene Woche im Rahmen der Essex Running Night in Kempten getroffen und sich am nächsten Morgen mit ihm zur Podcast-Aufnahme verabredet. Die beiden sprechen in dieser Folge über Richards akribische Vorbereitung auf den Olympischen Marathon, seinen starken Auftritt in Paris und seine anstehenden Ziele. Leider gab es kurz vor Ende der Aufnahme ein kleines technisches Problem, weshalb die beiden die letzten 15 Minuten einfach nochmal aufgenommen haben, wobei Richard hierbei digital zugeschaltet war. Die Qualität ist deswegen nicht ganz so gut wie am Anfang. Mein Name ist Henning Lehnertz und ich wünsche euch trotz dieses kleinen Malheurs viel Spaß mit dieser sehr hörenswerten Folge, für die wir übrigens Richards Ausrüster Essex als Partner mit an Bord haben.
Werbung. Bist du bereit, deine Läufe auf das nächste Level zu bringen? Der neue Laufschuh Nova Blast 5 von Essex ist da. Er bietet alles, was du brauchst, um dynamischer und komfortabler zu laufen und Energie für Körper und Geist zu gewinnen. Ganz nach dem Motto, viel Komfort, find Energy. Dank der FF Blast Max Dämpfung erlebst du ein federndes Laufgefühl, das dir bei jedem Schritt maximalen Vortrieb gibt. Das atmungsaktive Jacquard-Mesh-Obermaterial und das spezielle Wingfit-System sorgen für optimalen Halt und Komfort. Kilometer für Kilometer. Mehr Infos findest du schon jetzt auf essex.com. Ab dem 1. Dezember ist der Nova Blast 5 erhältlich. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Überzeuge dich selbst und teste den neuen Super Bouncy Schuh von Essex. Sound Mind, Sound Body. Werbung Ende.
Der heutige Runner's World Podcast wird präsentiert von Essex und ich freue mich ganz besonders, dass wir unseren heutigen Podcast-Gast hier haben, Richard Ringer, der hier nach Kempten angereist ist. Moin Richard, guten Morgen.
Ja, guten Morgen Urs.
Also du sagst Grüß Gott, du bist aus München jetzt mittlerweile, ne?
Genau, aber ich bin kein waschechter Bayer, ich bin noch Badener.
Deine Wurzeln am Bodensee, ne? Genau. Überlingen, ja. Wir haben uns hier in Kempten gestern getroffen bei der Essex Running Night, die hier in Kempten alljährlich stattfindet, organisiert von Laufsport Saukel, vom Joachim Saukel, zusammen mit seiner Frau Carmen und mit dem Team vom Laufsport Saukel, mit der Marika, die jetzt da Geschäftsführerin ist. Und da warst du Ehrengast gestern. Wir hatten gestern schon die Möglichkeit, hier zu reden, ein bisschen zu plaudern über die Saison natürlich. Und das wollen wir jetzt hier gerne mal fortsetzen. Denn dieses Jahr 2024, Richard, ich glaube, das war bisher das Highlight, oder?
Ja, danke erstmal für die Einladung zum Podcast. Ja, sehr auf gern. Jeden Fall. So Olympische Spiele sind was ganz Besonderes, auch wenn es jetzt bereits meine dritten waren. Aber dieser Marathon, der wird ewig in Erinnerung bleiben.
Ja, 12. Platz bei den Olympischen Spielen in Paris dieses Jahr. Davor Europameisterschaften in Rom. Du bist viel rumgereist, warst lange im Trainingslager in Kenia. Darüber wollen wir natürlich reden. Wir wollen aber natürlich auch reden heute im Podcast so ein bisschen über die Geheimnisse und über die Tipps. Denn der Richard, du bist bekannt als jemand, der sehr nachdenklich, sehr überlegt ans Training rangeht, sich sehr selbst sehr viele Gedanken macht mit deinem Trainingsteam, mit deinem Trainer. Und wir wollen auch mal so reden, so über so Sachen. Da kamen gestern auch so Fragen, das fand ich nett. Wie kriegt man eigentlich so diese 4.500 Kalorien mit Essen reingeschaufelt? Dann wollen wir sprechen über die Regeneration. Du hast gestern Tipps gegeben. Ich sage nur Stichwort 9 Stunden Schlaf. Und wir wollen natürlich reden auch über die Trainings- und Zeitenverbesserungen, die es in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen gegeben hat, auch bei dir, Bestzeitenverbesserungen. Und natürlich wollen wir eine Rückschau bieten auf die Saison dieses Jahr 2024. Wollen aber auch noch ein bisschen vorausschauen, was dieses Jahr noch so passiert. Und ja, Richard, fangen wir mal so ein bisschen mit der allgemeinen Rückschau an. Das Herausstechendste, du sagst es eben, waren sicherlich Paris, die Olympischen Spiele, der Marathon dort. Und wir gehen gleich mal zur Sache. Das war ein harter Marathon, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche euch jetzt hier einfach mal Einblicke zu geben. Mhm. Von meinem Sportlerleben und der Saison. Und ja, Paris war eine sehr, sehr schwierige Strecke. Hab mich am Anfang sehr, sehr gewundert, als ich das Streckenprofil gesehen habe. Aber für mich war es auf jeden Fall vorteilhaft, dass die Strecke schwieriger war als ein flacher Marathon, muss ich schon zugeben, weil man sich da eben, ja, wie du schon vorher angesprochen hast, darauf besser vorbereiten kann. da hat man einen kleinen Vorteil gegenüber anderen, die vielleicht da noch nie waren. Deswegen hat es mich dann gefreut, als ich das erste Mal die Strecke besichtigen durfte.
Das hast du sehr früh gemacht, ne? Wann bist du das erste Mal angereist da nach Paris, um dir die Strecke anzuschauen?
Genau, ich war im Dezember damals nach dem Valencia-Marathon, weil ich einfach dachte, die Zeit reicht. Es wurde zwar dann nochmal knapp durch Hendrik, aber im Endeffekt hat es dann für mich gereicht. Und da war ich mit dem Fahrrad eben einmal dort und dann mit meinem Trainer war ich dann eben nochmal zweimal im Februar und im April da, wo man die Strecke nochmal nicht nur besichtigt hat, sondern halt wirklich auch die schwierigen Streckenabschnitte abgelaufen, aber jetzt nicht im Dauerlauftempo, sondern wirklich im Race-Pace-Tempo oder im damaligen Soll, wo ich damals dann sozusagen war und wirklich mit Pulsmessung die ganze Zeit, hat mein Trainer gesehen gehabt auf dem Fahrradcomputer von mir also, und hat dann halt gesagt, du musst hier nach Puls gehen und nicht nach Zeit und haben Laktatmessungen eigentlich alle 2 Kilometer gemacht. Also das war dann schon sehr, sehr interessant, welche Werte da rauskamen und daran konnte man dann halt anknüpfen, konnte vergleichen dann mit dem zweiten Mal, wo wir dort waren und deswegen denke ich eben auch, dass es dann ganz, ganz gut geklappt hat, dass ich eben nach dem Berg, wobei 30 dann beendet war, aber dann eigentlich hier dieses Runterlaufen-Stück, was sehr extrem eigentlich auf die Oberschenkel geht, dass ich da eben dann noch Position gut machen konnte und eben niemand mehr von hinten auch kam. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil.
Jetzt sind wir schon mittendrin hier im Nerd-Talk, aber das fand ich auch so faszinierend, weil ich glaube, kaum jemand hat sich wahrscheinlich so genau mit der Strecke beschäftigt und so genau darauf vorbereitet. Nochmal ganz zurück, du bist das erste Mal die Strecke mit dem Fahrrad abgefahren, als du im Dezember letztes Jahr da warst?
Genau, ja, und ich habe das Fahrrad hochgeschoben wie im Berg. Ich kann es gar nicht fassen, wie man da hochkommen soll an dieser
Wand. Nicht im Ernst, echt? Ja. Du hast das Fahrrad geschoben?
Ja, das war klar, ich natürlich habe auch Videos gemacht und so, aber habe mir damals ein Fahrrad eben ausgeliehen. Nach 16 Kilometer war ich dann im Restaurant erstmal. Es hat da auch geregnet gehabt. Es war recht interessant, war so eine Tagestour. Ich bin halt eben, mein Verein ist ja in LC Rehling im Saarland. Ich habe dann da Termine wahrgenommen, bin dann eben mit dem TGW rüber kurz die Stunde 50. Habe dann meine Tagestour gemacht, am Abend wieder zurück, wieder Termine dort im Saarland gehabt. Das war echt ganz nett.
Aber sag mal, als du zurückgekommen bist, hast du nicht gedacht, auweia, was ist das für eine Strecke, wenn es also solche Anstiege gibt, dass man selbst mit dem Fahrrad als Top-Athlet dann schon langsamer wird und sogar schieben muss. Das war doch bestimmt eine Überraschung, oder?
Ja, die 16% sind schon enorm. Man hat das Streckenprofil. Ich habe es mir natürlich schon auf die Map gezogen gehabt. Ich habe natürlich selber dann nochmal abgemessen, habe die ganzen Bergstrukturen gesehen, die ganzen Steigungen und Senkungen halt dann schon ausgerechnet, habe aber in der Zugfahrt schon mit meinem Coach gesprochen und er meinte halt, jawohl, da kann man richtig was erreichen, also umso schwieriger, umso besser und klar, wird hart für dich zum Trainieren, aber also die Chancen können nicht besser sein.
Ihr habt euch tatsächlich über das Streckenprofil gefreut, dein Trainer und du, ne? Erzähl mal, warum den Hintergrund?
Ja, man weiß halt einfach, sage ich mal, die Olympischen Spiele finden im August statt. Da ist es allgemein schon immer schwieriger, weil die Temperaturen höher sind. Und wenn ich jetzt in der Stadt, die Temperaturen sind kühler, strecken ist natürlich so schnell wie möglich, damit man ja schnelle Zeiten läuft. Meistens landet man dann halt eben nicht in diesen vorderen Reihen, weil Athleten halt einfach deutlich schneller laufen können als ich. Das muss man ganz klar sagen. Aber eben bei so Spielen oder bei internationalen Meisterschaften geht es eben nicht um die Zeit. Da wird sehr, sehr viel taktiert und natürlich umso schwieriger die Strecke ist, umso mehr ist auch gibt es auch Tempo-Veränderungen und das ist halt, kann man halt besser drauf, sag ich mal, trainieren, wenn halt natürlich man den Vorteil hat, dass andere das eventuell halt nicht machen. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, dass jedes Mal, als ich da war, habe ich halt selber Marathonläufer gesehen, ja.
Ach also, ja?
Ja, okay. Genau, oder? Ich habe halt natürlich auch auf den sozialen Medien mitbekommen oder auf Strava.
Ja.
Die Franzosen, die haben da schon früher, die haben schon 2023 da trainiert gehabt. Also wirklich schon, die Strecke war da confidential noch, da wussten wir noch nicht Bescheid, aber die wussten das schon, die Athleten von Frankreich. Die haben da schon, weil ich habe da natürlich auch auf den Segmenten oder so schon gesehen.
Ja.
Die haben das dann gar nicht mal versteckt gehabt. Ja. Hat man schon gesehen, dass sie das gemacht haben, eben ob jetzt auch mit den ganzen Marken, also wir als Essex hatten ja im April dort auch das Running of Festival dort und sind dann auch mit zwei Bussen dort gefahren. Das heißt, alle Manager und ja, Athleten, die bei Essex sind, haben die Strecke auf jeden Fall schon besichtigt. Und denen ist halt auch, also denen ist damals im April, es war eigentlich schon viel zu spät, sage ich halt. Weil ich habe da ja schon gut trainieren können. Und die haben sich dann damit auseinandergesetzt und haben dann bei den kleinen Hügel gesagt, oh, hier geht's hoch. Und ich habe halt schon komplett gelacht. Und
du dachtest, yes, I know.
Ja, genau. Und ja, mein ich kenne ja gerade auch die belgischen Athleten gut, auch Koen Naert, der Europameister von 2018. Der hat natürlich
der Trainer auch ist auch ganz,
Belgier, ne? Ja, genau, mein Trainer ist auch Belgier. Der hat da auch schon echt oft trainiert. Der war mit dem Fahrrad auch schon viel früher noch da als Dezember 23. Also, du wusstest auch schon viel mehr. Manche waren dann, also die Amis jetzt eben. Warum waren zum Beispiel Clayton Young, der war dann halt zwei Wochen in Paris, ja. Der war dann nach dem Event war der eine Woche dort und hat da trainiert. Warum ist der Neunter geworden am Ende, obwohl der nur eigentlich gerade die Quali geschafft hat mit 2:08.00, ja. Und das muss ich halt überlegen. Der hat sich dann halt auch nochmal sehr, sehr gut drauf eingestellt. Und Conor Mans ist halt sein Trainingskollege, der ist halt ein Platz vor ihm noch gewesen. Da hat sie ihm natürlich dann mitgeteilt, was da abgeht. Und dann haben die halt da auch gut trainiert. Und das ist natürlich dann schon ein Vorteil gewesen gegenüber Athleten, die jetzt da vielleicht das gar nicht gemacht habe. Ich sag jetzt mal Kenia oder so. Ich meine, wenn du eine 2:03 stehen hast, dann musst du normalerweise schon vor mir sein. genau, aber wenn du die 9:39 holst, dann weißt du, ja klar, da ist dann halt auch, trotz dass sie sehr, sehr hügelig trainieren, aber ja, vielleicht kommen wir da später noch drauf, wie ich das Training dann halt angegangen habe.
Nebenbei bemerkt, auch ein Eliud Kipchoge ist ausgestiegen sogar erstmalig bei der Strecke. Hast du Kontakt zu ihm da oder zu anderen?
Nee, zum Eliud hatte ich nicht Kontakt, aber im Dezember war mir eigentlich schon fast klar, dass, also ich hatte gesagt, dass Eliud nicht vor mir sein wird. Da kenne ich einfach ihn selber persönlich, so von seinen Vorzügen, wo er natürlich gut läuft, wenn es flach ist. Hat man auch in Paris gesehen, die ersten 15 Kilometer hat er eigentlich geführt, außer der Athlet, der vorne noch ein Stückchen weiter weggelaufen ist am Anfang. Aber Flachrennen kann er halt schon sehr, sehr gut, aber wenn es halt hoch geht, das ist dann noch ein anderes Kaliber. Da gibt es wirklich ganz, ganz andere Typen von Läufern, die da prädestiniert sind, dann die Leistung halt nochmal anzuheben.
Ja. Vielleicht kommen wir aufs Rennen gleich nochmal zurück, aber du hast eben schon gesagt, du kennst ja viele kenianische Athleten auch nicht zuletzt dadurch, dass du in Iten und Kaptagat viel trainiert hast, auch dieses Jahr. Erzähl mal, wie lange warst du dieses Jahr schon 2024 in Kenia zum Training?
Genau, 24 im Training fing eigentlich gleich an im Januar. Also ich bin am 1. Januar von Dubai direkt nach Kenia. In Dubai wohnt halt meine Schwester, die ist Physiotherapeutin dort. Die hat mir über Weihnachten besucht und Silvester und bin ich dann gleich mal ins Trainingslager gefahren. Ich muss dann dazu sagen, direkt im Anschluss war ich eben im Höhenhaus in Herxheim 5 Wochen. Das heißt, ich war eigentlich halt 2 Monate in der Höhe erstmal, so in den Höhenbedingungen. Ne? Und bin dann halt nochmal April, Mai auch nochmal in Kenia gewesen. Dann auch nochmal St. Moritz und jetzt war ich halt, also nach den Spielen war ich jetzt für Vorbereitung für den nächsten Wettkampf halt auch nochmal in Kenia.
Und um das nochmal zu erklären, das ist mit Tim Moriot, mit deinem Trainer, tatsächlich die ganze Saisonplanung dann letztes Jahr schon festgelegt. Hast du die Strecke kanntet, Paris, dann habt ihr also auch diese Höhentrainingslager festgelegt mit Kenia, wo du in Kaptagat trainiert hast, ne?
Zur Vorbereitung zu den Olympischen Spielen habe ich in Iten trainiert. Jetzt erst nach den Spielen sind wir mal zwar anders mal gemacht. Wollte mal wissen, war jetzt dann schon 6-mal in Iten, da wollten wir mal was anderes probieren. Wir hatten das tatsächlich sogar schon ein Jahr vorher festgelegt, weil wir, also das Streckenprofil kannten wir schon. Natürlich war noch nicht klar, dass ich da jetzt hinkomme, aber ich war damals immer noch mit der Zeit von Hamburg, die 2:08.08, war ich immer noch, war ich da drin, also immer konnte davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird, aber wir wussten schon, dass ich auch deutlich mehr noch drauf habe. Und dann hat man die Planung, hat man schon vorher schon festgelegt, dass natürlich, was noch nicht festgelegt war, war eben noch diese anderen Trainingslager, die jetzt nichts mit Höhe zu tun haben, also Klimalager. Also wirklich, deswegen ist natürlich auch geschickt dann Dubai, weil das halt ähnliche Wirkung tatsächlich hat wie Höhe, wenn du da in der Hitze trainierst. Und dann war ich ja noch auf Mallorca im März, auch noch und dann war ich noch in Viareggio in Italien, war ich dann auch noch mal 3 Wochen bis 2 Wochen vor den Olympischen Spielen, weil genau da die Hitzeadaption dann wirklich beginnt. Du kannst davor natürlich die ganze Zeit in Hitze trainieren, aber das verschwindet dann auch. Das ist wirklich kurzfristige Zeit. Das heißt, die kommen aus einem anderen Klima. Da ist es eigentlich egal, dass sie jetzt eigentlich das ganze Leben eigentlich immer unter super Bedingungen und immer 23, 25 Grad. Aber am Ende sagt der Körper dann trotzdem auch ab. Die kommen aus dem Regenfeld und deswegen war da auch die Entscheidung, nein, wir wollen da eben dann nicht hin davor, weil der Körper braucht dann auch diese Bedingungen, die er da vor Ort in Paris eventuell hat.
Mhm. Ja. Und du sagtest eben schon, ihr habt das Training, deinen Trainingsplan, also die Laufeinheiten ganz speziell abgestimmt eben auch auf die Strecke. Erklär uns mal so ein bisschen die Eckpunkte. Worum ging es dabei?
Genau, wir haben dann eben im Februar war der Trainer ja dann auch mit und dann hat er darauf von diesem schwierigen Teil, eben der bei 5 Kilometer 15 bis Kilometer 33 abging, haben wir das Streckenprofil halt, dann hat er nochmal genauer analysiert und natürlich dadurch, dass man erst hochläuft und dann runter, haben wir halt auch genau das dann halt trainiert, dass wir halt erst zum Beispiel 1 oder 1,5 Kilometer hochlaufen und dann direkt das gleiche Stück halt wieder runter. Ne? Das war dann halt so, dass ja zum Beispiel die 1500 Meter, die Pace dann eher 3,40 dann halt hoch war in Eton. Da gab es halt super tolle Strecken, wo dann trainiert keiner mehr mit dir, sage ich mal, weil wenn es halt wirklich nur hoch geht und dann eben zwischen 5-7% und eben am Ende dann eben auch 12% Steigung hatte und dann aber runter halt dann 2,45 bin ich dann halt gelaufen.
Mit der ähnlichen Gefällesituation wie in Paris dann? Also das simuliert quasi?
Genau, ich habe es davor halt, ich messe da immer auf Strava gerne ab, das ist wirklich eine gute App, sage ich mal, wo dann auch die ganzen Prozente anzeigt, da habe ich zu meinem Trainer geschickt und gesagt, das wäre hier gut und ist ja auch asphaltiert. Und dann haben wir das dann auch gemacht, aber muss ich schon sagen, das war schon ein hartes Training, weil wenn du dann halt 600 Höhenmeter dann in dieser Einheit hast, dann weißt du schon, was du gemacht hast.
Das glaube ich.
Aber dann tut dir natürlich die Beine dann auch richtig weh, aber muss ich zugeben, dass ich eben so speziell angefangen habe, tatsächlich auf Mallorca, das Formentor, vielleicht kennen ja viele Radsportler.
Radfahren,
bin ich halt dann das erste Mal ganz gut eben auch hoch und runter gelaufen und hat da die Rekorde gleich gut gebrochen als Läufer. Als Fahrradfahrer war ich da auf Platz 22.000, aber als Läufer hatte ich über eine Minute Vorsprung, muss ich sagen. Genau, da hatte ich wirklich eine Woche lang Schmerzen. Also es war wirklich richtig heftig. Da war ich dann dankbar an Patrick Lange, der war mit seinem Physio auch auf Mallorca, also deswegen waren wir auch auf Mallorca, weil wir uns abgestimmt haben und er hat mich dann wieder gut behandelt und hingekriegt. Aber ich muss sagen, in Kenia dann, also irgendwann hast du dann eben keine extremen Schmerzen mehr gehabt. Es war dann schon normal, weil der Körper sich dran gewohnt hatte. Und das denke ich mal, war der große Vorteil, dass ich eben dann bei 33 Kilometer, als jetzt dann schon noch einige vor mir waren, auch der Europameister im Halbmarathon, der mir ja da noch knapp 3 Minuten abgenommen hat in Rom, den habe ich dann eben bei Kilometer 39 geholt, weil er eben dann irgendwann diese Schmerzen in diesen Oberschenkeln noch deutlich mehr gespürt hat, als ich habe sie dir trotzdem natürlich gespürt, bei 42 Kilometern ist das anders, aber dass ich da halt dann doch noch das Tempo irgendwie halten konnte.
Wo lagst du da ungefähr bei Kilometer 33 in Paris, an welcher Stelle?
Genau, ich war da so auf, ich war da auf 20, habe dann nochmal 8 Plätze geholt. Ja.
Das heißt, es hat sich voll ausgezahlt, ne? Dieses ausgeklügelte Training.
Also ich hatte tatsächlich auch mit Philipp Flieger davor noch, es war so 2 Tage vor dem Wettkampf, habe ich ihm noch ein Audio gemacht und er hat ja gemeint, es ist halt genauso eingetreten, wie ich es ihm halt gesagt habe. Exakt so, dass am ersten Berg oder halt da in diesen bei Kilometer 20 wahrscheinlich dann halt die ersten Gruppen weggeht. Es war ein bisschen schade, dass ich da nicht irgendwie Anschluss halten konnte. Weil sonst, denke ich, wäre vielleicht noch was anderes möglich gewesen, wenn ich da in der ersten Gruppe mitgeschoben wäre, so wie Samuel Fitwi, der war nämlich da dort noch vorne dabei. Da gab es ein paar Szenarien, die eintreten konnten und ist halt genauso eingetreten. Ich habe sogar eher gedacht, dass noch deutlich mehr Athleten vorne sind, weil wenn du in der ersten Gruppe eigentlich nach 20 Kilometern schon nur 20 Leute hast, da war es damals in Sapporo, da waren halt einfach alle vorne, irgendwie 40, 50 Mann waren da halt.
Aber da war es auch nochmal langsamer vom Tempo, ne?
Da war es deutlich langsam wegen der Hitze. Das war ein bisschen schade, das in Paris. Also für mich war es zu kühl, sage ich mal. Ja. Ich hätte lieber das Frauenrennen gehabt.
Hättest lieber härtere Bedingungen gehabt, sozusagen. Ja, ne?
Weil darauf wäre ich halt nochmal besser eingestellt gewesen als andere. Ja. Und ich denke, dann wäre vielleicht noch die ein oder andere Platzierung noch mehr möglich gewesen. Aber ich bin auch so extrem stolz und glücklich, dass ich Zwölfter geworden bin.
Ja, irre. Wie war, du nanntest eben die anderen deutschen Athleten, Amanal war ein bisschen gehandicapt natürlich, krankheitsbedingt, Samu war noch da. Hattet ihr euch vorher auch abgestimmt, so renntaktikmäßig oder?
Wir sind ja dann schon eigene Sportler, die dann natürlich... ist es immer schon schön. Also ich hatte schon eher das motivierende Gefühl, dann als Samu ist vorne, ja geil, er kann vielleicht wirklich was reißen. Also vielleicht war ich da früher als jüngerer Athlet ein bisschen anders eingestellt, wo ich gesagt habe, ah, verdammt, da ist jetzt noch ein deutscher Athlet vor mir, aber ich bin da, ja, jetzt mit 35 bin da einfach lockerer geworden. Ich freue mich dann auch über Leistung von anderen Athleten und fand es eigentlich sehr, sehr positiv. Hatte ihn ja dann bei Kilometer 36 hätte ich ihn dann doch eingeholt. Klar, natürlich ist dann immer auch schön, bester Deutscher zu sein, aber für mich war natürlich auch drittbester Europäer. Ist war natürlich schon sehr, sehr, sehr gutes. Oder auch halt dritter Essex-Athlet, das hat da ganz gut gepasst, sage ich mal. Man hat schon gemerkt, dass Essex dann schon sehr, sehr stolz war auf meine Leistung, auch als ich dann im Essex-Haus war danach. Und weil es gibt deutlich mehr Essex-Athleten, die normalerweise schneller sind. Und wenn man sich dann tatsächlich mal trotzdem in seinem eigenen Lager so ein bisschen durchsetzen kann, das ist schon natürlich auch schön.
Ja. Ja, und du hattest auch, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, du hast schon mal darauf hingewiesen, es gab ja sehr starke andere europäische Athleten auch im Vorhinein. Die französischen Marathonläufer hatten auch super Zeiten vorgelegt, auch mehrere von denen mit deutlich unter den Quali-Normen geblieben und dass du da also so weit vorne warst im europäischen Feld, also alle Achtung. Und überhaupt 12. Platz ist natürlich, war schon so das Traumziel auch, ne? So. Du hast ja mal gesagt, so die Top 12, das ist schon immer das Ausrufezeichen. Ne?
Ja, Marathon ist der 12. Platz schon sehr, sehr viel wert. Ja. Also das hat man schon gespürt in der Szene. Natürlich ist es jetzt schwierig, einem TV-Zuschauer zu sagen, dieser 12. Platz im Marathon ist so wie vielleicht beim Kajakfahren. Eben wenn da halt jemand Achter ist, dann ist es halt für den Kajakfahrer vielleicht enttäuschend oder für den Zehnkämpfer ist es vielleicht enttäuschend, weil das sind halt einfach nicht viele Athleten am Start und auch machen dann natürlich deutlich weniger beim Laufen in der Bestenliste. Wo bin ich da mit meiner Zeit überhaupt? Auf Platz 200 oder so. Das kann man natürlich schwer vermitteln, aber ich habe auch schon im Verband, wurden die Top-8-Leistungen halt in der stillen Stunde geehrt, aber eben die Läufer, alles was eben nach 8 wurde halt eben auch nochmal erwähnt, weil es ist schon was Besonderes, auf Samu als 15. Das ist auch ein tolles Ergebnis, aber klar, Traumplatzierung wäre natürlich Top 8 tatsächlich gewesen, weil dann wärst du halt auch im Olympiakader, das ist halt ein Thema vom DOSB, das kann der DLV eben nicht mehr selber entscheiden, das ist ganz knallhart und da gibt es ja natürlich auch Finanzierung, also es gibt halt auch Punkte, da haben wir halt leider überhaupt gar nicht performt im Segment Laufen, da haben wir keine einzige Top-8-Platzierung gemacht und das wirkt sich leider halt jetzt auch dann eben in die nächsten 4 Jahre aus, dass halt da einfach weniger Geld im Topf ist und ja, dass es eigentlich dann schwerer ist zur Finanzierung von Athleten. Deswegen ist so eine Top-8-Platzierung auch sehr, sehr viel wert. Ja. Eigentlich im Team ist es jetzt schade gewesen und natürlich, man kriegt halt ein Diplom, man bekommt eine Urkunde, dass du halt Top-8 bist und ich weiß nicht, das kannst du später mal im Bewerbungs in deine Bewerbungsworte mit reinlegen, ist auch was wert, aber nee, aber für einen selber Top-8 ist eigentlich schon ein Traum.
Naja, ist schon ein Traum und man muss natürlich auch annehmen, also du warst natürlich als amtierender Marathon-Europameister von München 2022 warst du natürlich sicherlich auch auf dem Zettel, ne, von vielen. Du bist ja da, also ich glaube, das hast du selbst auch so schon mal gesagt und wahrscheinlich so gemerkt, dass deine Bekanntheit dadurch nochmal riesig gestiegen ist, oder?
Ja, auch unter den Athleten, da weiß man schon auch ungefähr, wer performt hat bei solchen Ereignissen. Ne? Und ich habe vorhin schon angesprochen, der Kuhn aus Belgien, der ist 2018 Europameister geworden, ist dann 2021 Zehnter geworden in Sapporo. Also es ist schon so, wo man denkt, wo können denn Europäer reinlaufen? Also es ist möglich, in die Top 8 zu laufen. Das hat damals der Spanier Lamme, der ist in 21 eben auch gemacht. Jetzt hat man es auch wieder gesehen, der Brite Emil Caris ist Vierter geworden und der Japaner Sechster geworden. Also es waren doch auch noch einige Weiße vor mir. Das ist ja so ein kleines Dorn im Auge. Er wäre natürlich noch ein bisschen da weiter vorne gewesen. Aber man sieht, dass es eben dann nicht mehr so ist, wie man die Bestenliste anschaut, dass halt nur afrikanisch geborene Athleten dann vorne die Top 20 ausmachen, sondern dass halt Top 12 auf einmal 5 Weiße halt sind. Ne? Das hat dann noch mit was anderes zu tun. Ne? Dass man da halt strategisch ein bisschen rangeht und da das sich verkopfen vielleicht dann doch ein bisschen Sinn macht, was öfters vielleicht dann zu viel ist.
Das macht Sinn. Und ehrlich gesagt, für uns zum Zuschauern macht das natürlich so spannend. Ne? Also da haben viele ja wirklich mitgefiebert und Daumen gedrückt und das Rennen wirklich haarklein verfolgt, online und auch im Fernseher, oder waren viele ja auch direkt dort. Wobei, es war gar nicht so leicht so. Ne? Also an der Strecke hast du irgendwie, klar, du nimmst natürlich nichts wahr, ne? Aber hast du deinen Trainer, wo stand der bei?
Ja, das war tatsächlich das halt, das ist immer so ein Problem, dass du halt bei jeder Flaschenübergabe versuchst du natürlich Leute zu finden, die da aushelfen, weil wir natürlich nicht die Flasche selber greifen, sondern versucht, dass da jemand steht. Deswegen war er selber auch im belgischen Team eingeteilt. Deswegen hat er mich halt bei Kilometer 5 gesehen und dann bei 30 hat er mich gesehen. Bei 30 habe ich ihn schon wahrgenommen, da wusste ich schon, der ist auch schon jetzt mega stolz auf jeden Fall. Ja. Aber meine ganze Trainingsgruppe, die waren da überall verteilt, meine Familie. Und ich muss echt sagen, ich habe da keinen einzigen einfach gehört. Ich habe manchmal schon so, ich wusste, wo die stehen. Und mit den deutschen Flaggen, aber nee, das weiß nicht. In München war da im Zielbereich auf jeden Fall auch so voll gewesen. Aber das war ja fast überall dort in Paris gewesen. Aber in München waren an manchen Passagen halt nicht viel. Und da habe ich da ein bisschen mehr wahrgenommen. Mhm. Das war in Paris wirklich so ein Tunnel.
Ja, das konnte man gut verfolgen auch. Ja, das muss man vielleicht auch noch sagen. Paris, so die Olympischen Spiele, das war, ich weiß nicht, erzähl mal, wie du es wahrgenommen hast, aber es wurde immer so gerühmt und ich habe selbst auch so erlebt vor Ort. Die Atmosphäre war schon wirklich gut. Fachliches Publikum bei vielen Veranstaltungen, bei allen Veranstaltungen, aber eben auch beim Laufen, diese Begeisterung an der Strecke. Es war natürlich clever gemacht. Du hast eben schon genannt, Essex hat auch im April schon ein Vorbereitungsrennen gemacht, also auch ein offenes Rennen, wo die Bevölkerung teilnehmen konnte, nicht nur die Top-Athleten, die Elite-Athleten vom Essex-Team, sondern eben ein offenes Rennen, wo also die Strecken und der gesamte Olympia-Spirit so ein bisschen vorbereitet wurde. Und das hat man bei den Spielen dann so als Zuschauer, jedenfalls vor Ort, dann auch gemerkt. Wie hast du es wahrgenommen? So, was hast du mitgenommen von Paris, von den Olympischen Spielen, abseits des Rennens oder beim Rennen auch?
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, dass der Marathon ist natürlich geschickt, weil ja, die Ticketspreise sind ja schon sehr, sehr teuer gewesen im Stadion. Und da ist natürlich dann von Vorteil, wenn man dann halt kostenlos sozusagen was sehen kann. Dann war die Zuschauer, das hab ich dann schon beim Triathlon gesehen. Das hat mich natürlich dann auch geflasht, die Goldmedaille von Team Deutschland, wie die da in den Reihen standen. Klar war es noch eine bisschen kleinere Runde, da war wirklich...
Mit sowas konnte man nicht direkt rechnen, man hat drauf gehofft, aber genau. Das war natürlich eine der Überraschungen. Ja.
Deswegen war das schon genial, aber trotzdem muss man natürlich sagen, die Tickets sind zwar schon teuer gewesen, aber es war halt in Europa und das Publikum in Europa ist schon, also die Leute wollen dann schon hingehen und dann sagen sie, okay, ich spare mir halt einfach über 1000 Euro vom Flugticket zum Beispiel jetzt nach Rio oder so, und dann kann ich das da wieder ausgeben, ne? Die Ticketpreise oder halt diese Hotelpreise oder Airbnb-Preise sind dann am Ende doch auch deutlich zurückgegangen noch, das war ja auch extrem, muss ich sagen, aber sonst, so was ich im Fernseher mitbekommen habe, war das schon sehr, sehr toll, aber ich habe selber halt auch komplett ausgeblendet, also ich muss sagen, ich habe selber halt leider gar nichts gesehen gehabt bei den Spielen. Nein,
du bist halt Profi, ne? Das muss man auch dazu sagen. Als Sportler nimmt man die Olympischen Spiele natürlich anders wahr.
Ja, und ich habe natürlich auch so schon viel, viel auch gesehen und ich wusste auch, was es halt bedeutet, sich dann halt auch zu fokussieren und man kann später dann, sag ich mal, in der Rente sozusagen, wenn man halt keinen Sport mehr macht, da kann man noch genug dann wirklich das auch mal von einer anderen Perspektive sehen und nicht als Sportler, der dies.
Ja. Aber die Gratulationen und die Schulterklopfer anschließend im Deutschen Haus hast du dir schon noch abgeholt.
Ja, muss aber sagen, dass das Deutsche Haus ist da schon sehr, sehr speziell. Das sind selbst Top-8-Platzierungen nicht so richtig wahrgenommen. Also da ist halt wirklich dieses Who is Who, also wirklich Medaillen. Und das ist so ein bisschen exotisch. Das ist schon ein bisschen, das ist eine andere Gesellschaft. Ja. Da wirst du halt gefeiert als Medaillengewinner, aber alles andere ist leider schon so, dass das so ein bisschen liegen bleibt. Aber die Leute, die dort sind, die sich da auskennen, die haben mir dann schon gratuliert. Das schon, und ich habe ja vorhin schon angedeutet, also der DLV ist da auch stolz gewesen auf meine Leistung und hat sich dann eben auch, ich habe im DLV mich auch auseinandergesetzt schon vor den Spielen oder halt direkt nach der Nominierung habe ich gesagt, so und so sieht mein Plan aus. Also die wussten schon noch Bescheid und sind den Weg auch mitgegangen, ja.
Und dafür muss man ja auch sagen, in der Läufer-Community bist du damit noch mal mehr ins Rampenlicht gerückt. Und ich staune immer, wenn man über deinen Namen spricht, wie viele Läuferinnen und Läufer wirklich dich verfolgen und auch so deine Rennen genauestens kennen. Wir haben gestern Abend bei der Abendveranstaltung hier auch drüber gesprochen. Da hast du nochmal so faszinierend auch gerade die letzte Rennphase von München, von der Europameisterschaft nochmal so rekapituliert. Und da hat man so mitgekriegt, wie viele das so genau wussten. Ne? Dieser letzte Kilometer von München, also dein Endspurt, ich glaube, das war so ein Lifetime-Moment auch, ne? Beschreib nochmal, weil das fand ich gestern so faszinierend. Wir haben da drüber gesprochen und es hakten sofort viele ein und wussten noch genau diesen Rennverlauf. Wie hat er sich damals in München für dich dargestellt und wie wird das jetzt so erinnert?
Ja, das Gute an München, was halt jetzt auch die Medien halt komplett aufgegriffen haben, war, dass es eben nicht ein Sieg war, der halt mit einer Minute Vorsprung so ist. Da läuft halt ein einzelner Läufer da irgendwie ins Ziel und freut sich halt, sondern wir waren halt da noch den letzten Kilometer, waren wir halt noch 5 Athleten und in diesen 3 Minuten dann am Ende hat sich noch so viel getan, wo man schon dachte, der ist sicher vorne, das sind die sicheren Medaillen. Und dann hat man auch gesehen, von tollen Laufschritten zu irgendwelchen hakeligen Schritten. Absolut. Bei mir dann auf einmal am Ende, wo ich dachte, das sieht auch nicht mehr so nach Laufen aus, eher Qual und dann halt trotzdem noch dieser Endspurt. Da damals.
Wobei, kam der alte Mittelstreckler raus. So.
Ja, da kam auf jeden Fall auch das Training der 40 Meter Fliegendläufe in unserer 70 Meter Halle damals in Friedrichshafen raus, dass sie da halt montags immer gut gesprintet sind, dass ich halt wirklich die Knie einfach nach oben genommen hatte und das Schuhwerk halt auch perfekt funktioniert hat. Mein Metaspeed Sky Plus hat damals auch perfekt funktioniert und ich habe auch wirklich richtig riskiert beim Siegestor zum Beispiel. Du kannst natürlich irgendwie richtig eng einfach die Kurve nehmen und dann an den Zuschauer laufen. Das ist halt der kürzeste Weg, selbst obwohl es eigentlich nur geradeaus geht. Ja. Oder du läufst halt wie Mauro Tefero oder Amanal Petros wieder mitten auf die Straße, wo ich dachte, ja, ihr habt jetzt hier 10 Meter halt wieder mehr gemacht. Und aber wenn mir jemand irgendein Pappschild halt vor die Nase gehalten hätte, wäre ich halt dagegen gelaufen. Aber ich wollte dieses Gefühl, ich wollte dieses Aufsaugen, diese Stimmung, diesen Lärm, der hat halt auch meine Schmerzen irgendwie so betäubt, dass ich die dann nicht mehr gespürt habe. Aber hätte aus Versehen irgendjemand eine Fahne rausgehalten, wäre ich halt dagegen gelaufen. Aber ich fand dieses, da war auch ein bisschen mehr Windschatten, als wenn du jetzt auf der Straße gelaufen bist. Und ich habe das wirklich so, also ich fand das so genial, da direkt.
An so Spalier.
Ja, also so direkt einfach ran und alles so aufzuhalten. Das hat mich so richtig gepusht. Und wenn es nicht in München gewesen wäre, und ich wusste ja, das sind auch die Deutschen, da gibt es echt tolle Einspielungen, auch wo Jan Fitschen dann also direkt eigentlich dran ist und so. Das ist ja mein Idol, in Jan Fitschen 2.6. Das ist ja meine ganze Motivation, Europameister werden wie Jan Fitschen. Das wollte ich dann immer.
Aber das ist spannend. Du hast also auch solche Momente, die du dir dann rekapitulierst von anderen Athleten. Fitschen ist da sicherlich so die Szene, ne, wie er da gewonnen hat. Ja,
das Video schaue ich mir schon öfters auch selber. Also wenn ich jetzt mal vielleicht Schwierigkeiten habe beim Laufen und man tut einem was weh oder so, dann schaue ich jetzt nicht nur meine Rennen an, sondern eben auch gerne Jan Fitschen, Dieter Baumann, Nils Schumann, einfach so diese Schlussspurt, diese spannenden Rennen, also nicht diese eindeutigen Rennen, was schon gab. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist halt dieses Besondere gewesen, dass du halt diese 3 Minuten in der kurzen Zeit konntest du ziemlich viel von so einem Marathonlauf eigentlich, wo du gedacht hast, ja, du hast den ganzen Marathon gesehen, aber hast du ja gar nicht. Das sind die 3 Minuten, das zeigt, hat alles irgendwie wieder gespiegelt, was so ein Marathon halt bedeutet.
Ja, so ein Meisterschaftsrennen, ne? Das hat so eine ganz andere eigene Qualität. Das war, fand ich spannend. Gestern die Frage wurde dann nachher aus dem Publikum dir gestellt, wie du dich mental vorbereitest oder ob du Mentaltraining machst. Du giltst als mental starker Athlet. Wie war deine Antwort? Machst du Mentaltraining? Wie bereitest du dich vor? Du hast jetzt eben schon einen Tipp gegeben. Du guckst dir diese Rennszenen an, die so motivierend sind.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag jetzt mentale Übungen mache oder so. Da gibt es schon auch andere Athleten, wo ich schon weiß, die haben dann jeden Abend so ihren Rhythmus. Aber ja, meine Frau erinnert mich schon immer auch daran, bitte, geh mal den Rennen jetzt davor durch nochmal und lass es nicht so alles, so dass es so standardmäßig ist, sondern es ist was auch ganz Besonderes ist. Geh da nochmal in dich und wirklich, geh wirklich jeden Post nochmal ab. Also jetzt gerade in Paris, geh jede Getränkestation, das ist ja immer auch mein Tipp als Marathonläufer. Marathon ist sehr, sehr lang, aber ich denke nicht an 42 Kilometer. Sondern ich denke eigentlich immer von Getränkestation zu Getränkestation. Das macht das Laufen ein bisschen einfacher dort hingehen. Und ich muss halt sagen, dass ich eben jetzt gerade im EM-Jahr, da habe ich gar nicht, da war ich gar nicht viel laufen. Also in dem gesamten Jahr hatte ich im Schnitt 117 Kilometer. Das ist wirklich richtig wenig.
Das ist aber für das Niveau richtig wenig.
Genau, ja. Aber ich war so oft auf dem Rad. Ich habe mich da so geschunden. Ich hatte so viel Liter Schweiß auf dem Spinningrad verloren, weil ich hatte tatsächlich richtig viele Verletzungen und Schmerzen gehabt. Ich war viel auf dem Crosstrainer. Also ich hatte da wirklich ausdauermäßig habe ich dann doppelt so viel gemacht. Das ist eher in Triathlon-Bereich sozusagen, was ich da geleistet habe im Training. Und das hat einen mental stark gemacht, weil ich da wusste, also klar war es halt so, ich wollte natürlich was erreichen, aber ich war jetzt nicht mehr so, es gab halt einige Probleme vorne und ich habe halt versucht, mit dem Alternativtraining wirklich alles rauszureißen. Ich habe nur die Programme noch, ein paar Wochen vorher war ich nur noch laufen und ansonsten auch sehr viel Warm-up und Cool-Down halt wirklich alternativ gemacht. Und das waren aber war wirklich so viele Stunden, das hätte mich natürlich auch auseinandernehmen können.
Ja.
Aber ich war dann so mental irgendwie stark und auch dieses, ich muss halt sagen, diese Schmerzen im Oberschenkel, wir hatten das halt trainiert eben, mit dem Fahrrad zum Beispiel halt Bergsprints, ja, da bin ich halt dann 8 bis 12 Mal meine 4 Minuten geradelt auf dem Rennrad oder eben auf dem Spinning mit deutlich hohen Wattzahlen und diese brennenden Oberschenkel, dieses Gefühl, das kannte ich schon, ne? Aber das Gute beim Radfahren ist, dass du am nächsten Tag eben nicht mehr die Schmerzen, die bleiben dann nicht im Oberschenkel drin, wie wenn ich jetzt Bergsprints machen würde als Läufer, dann bleibt es noch länger halt drin, das habe ich auch in Paris im Training da gemerkt, dass es ein bisschen länger drin bleibt, aber damals bei der EM war ja flacher Marathon, konnte ich genau diese Schmerzen dann, konnte ich da halt durchgehen dann. Deswegen war ich halt mental halt stark, weil ich eben halt viele Stunden halt anders verbracht habe im Training auch und diese Schmerzen dann halt auch kannte, wo ich dann eigentlich schon Kontakt verloren hatte. Da konnte ich halt durchgehen und habe mir halt dann auch so eben das Mantra halt auch gesagt, also da ging auch gerade der Ukraine-Krieg los, ne, und wenn man halt auch so in seinem Bekanntenkreis und halt eben auch meine Frau, ich wusste, die hatte einige Verletzungen, die wäre auch gerne da gewesen, hatte Operation, die Schmerzen, die da aushalten musste über die letzte Zeit, da kann ich mich jetzt aber auch noch 15 Minuten richtig quälen und da bin ich halt so richtig durchgegangen, also ich habe mich damit so wirklich gesagt, hey, das kann jetzt nicht, das also ich war dann schon 50, 60 Meter weg, ja, also es kann jetzt nicht alles gewesen sein, du kannst da noch durchgehen im Training, kannst du auch durchgehen, jetzt bei dem Wettkampf musst du jetzt da halt auch mal durchziehen, das war, glaube ich, so, dass ich da halt da mental halt der Stärkste war, weil körperlich war ich sicherlich nicht der Stärkste, aber es war jetzt auch nicht so, dass irgendeiner halt extrem viel stärker war als die anderen.
Ja.
Das muss man auch sagen, ja.
Wir müssen einmal eine Zwischenbemerkung machen, du sprachst jetzt zweimal für deine Frau, Nada Ina, die auch selbst ja Topläuferin ist, jetzt dieses Jahr 2024, jetzt gerade wieder aber ganz gut auf dem Weg ist der Regeneration, ne? Die war anfangs verletzt.
Genau, ja, die ist inzwischen wieder auf 34,0 gelaufen, auf 10 Kilometer hat er den Grazer Lauf vor einer Woche eigentlich, der gesamte Klasse der Männer eigentlich überholt, ganz war ein bisschen schade, das ist ja so bestimmt Bestzeit gelaufen. Ist bei den Staatsmeisterschaften in Österreich auch 2 Medaillen dieses Jahr dann schon geholt, ist ja wieder auf dem aufsteigenden Ast, das freut er natürlich sehr, sehr. Und sie hat ja auch, sie hat den kompletten Vollzeitjob auch und da weiß ich dann halt auch, was es halt immer noch mehr bedeutet, dass man halt diese Freiheiten hat und so und dass man dann eigentlich keine wirklichen Probleme hat, wenn man halt sieht, dass eben Nada dann eben noch arbeiten muss und eben halt nicht die Möglichkeiten hat der Regeneration, die ich jetzt halt habe. Und das sieht man halt einfach, was halt auch viel, viel möglich ist mit Regeneration, ja.
Und vor allen Dingen ist für dich auch eine sehr, sehr große mentale Stütze und ihr habt einen tollen Austausch dadurch, ne?
Ja, sie kann es ja komplett empfinden, was ich dort fühle und kann mir sehr, sehr hilfreiche Tipps geben und das ist schon immer so also ich laufe schon auch für sie dann immer auch mit, das merke ich halt schon, dass es mir so richtig, dass es mich so richtig motiviert und packt dann, wenn ich dann sage, ich laufe nicht nur für mich, sondern irgendwie dann auch für sie oder klar, natürlich läuft man für Trainer auch und sowas, aber ja, für seine eigene Frau läuft noch mal ein bisschen mehr.
Du hattest es vorhin schon mal angedeutet, ihr konntet euch dieses Jahr auch im simulierten Höhentraining unterstützen. In Herxheim seid ihr da gegangen, die sogenannte Höhenkammer, ne? Da habt ihr dieses Höhentraining simuliert. Erzähl mal ganz kurz, wie es da ablief oder wie das funktioniert.
Ja, genau.
Also mein Kollege Martin Grüning hatte dich da auch besucht. Der war ganz stolz und voller Erlebnisse, als er da zurückkam und dachte, Mensch, was die da alles haben, super und so. Also war total begeistert.
Ja, das Höhenhaus in Herxheim hat schon sehr, sehr viel zu bieten. Also tendenziell ist es ja einfach das Ding, dass es halt Sleep High, Train Low ist, sagt man halt. Und da musst du jetzt nicht irgendwo weiter hinfahren, sondern du hast halt jetzt eben nicht mehr, so wie früher, vielleicht irgendwie eine Kammer irgendwie unter der Erde oder so, wo du kein Tageslicht hast, sondern du hast da deine Einzel- oder halt deine Doppelzimmer. Die kannst du unterschiedlich einstellen. Hast einen Wohnzimmerbereich, eine Küche, hast ein Gym, kannst das individuell hochstellen auf Höhen. Ja, bis 2000 Meter kann man da hochgehen. Mhm. In Herxheim gab es schon früher, oder gibt's halt auch andere Kammern noch, kannst bis 5000 Meter sogar hochkommen. Mhm. Und die haben wirklich sehr, sehr viel. Die haben noch eine Salzgrotte tatsächlich. Die haben eine Kühlkammer, minus 120 Grad. Also Regeneration ist halt top. Physios natürlich ist halt ein Reha-Zentrum auch. Die kommen dann halt auch rein und können dich dann da behandeln. Und
haben da eindrucksvolle Bilder gesehen da von dir. Also einmal von der Massage, aber auch Kühlkammer sprachst du gerade an, ne? Wie du da bei diesen über minus 100 Grad da zur Regeneration nur mit Unterwäsche und Socken und Mütze bekleidet und dann dampft es da so von der Kälte. Ist spannend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und es war halt damals das Basistraining und dafür war es halt schon richtig gut, dass ich da halt eigentlich einfach noch die Höhe halt mitgenommen habe, aber draußen jetzt nichts riskieren musste. Also ich bin damals tatsächlich, als Martin König da war, bin ich ja 200er gelaufen. Konnte ich sogar noch in 26 Sekunden laufen als Marathonläufer. Das ist, glaube ich, eher auch seltenheitswert. Also das halte ich da immer noch dran. Inzwischen, ich kann immer noch 27 laufen, auch jetzt nach dem Spiel noch. Ich brauche das irgendwie so ein bisschen Intervalle. Das ist ein bisschen ein anderer Geschwindigkeitsbereich. Ja. Und das hat mir dann auch damals dann die deutsche Meisterschaft Titel in Leverkusen dann beschert, trotz dass das jetzt eigentlich nur ein Basistraining war, weil wir wussten, im August wollen wir performen, nicht jetzt im März, war das halt trotzdem sehr überraschend für uns, dass es so gut funktioniert, wenn man einfach an der Basis bleibt und jetzt nicht extrem in hohe Umfänge halt auch geht, ja.
Werbung. Was könnte noch besser sein als ein neuer Laufschuh? Richtig, das passende Outfit zum Schuh. Passend zum Nova Blast 5 hat Essex ein tolles Laufoutfit herausgebracht. Besonders hervorzuheben für die kalte Jahreszeit ist die MetaRun Waterproof Jacket. Sie ist nicht nur wasserdicht, sondern auch windabweisend, dabei aber trotzdem leicht und atmungsaktiv. Mit ihren reflektierenden Details sorgt sie für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, sodass auch einem Lauf bei schlechten Wetterbedingungen nichts im Wege steht. Die Jacke ist ebenfalls ab dem 1. Dezember in verschiedenen Farben erhältlich auf asics.com. Noch mehr Informationen findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Du hast uns jetzt einen sehr guten Einblick gegeben schon über Training und wie minutiös das alles geplant ist und wie dein Umfeld so auf jeden Fall auch bei dir stimmt, wie die Regeneration stimmt und wie genau alles aufeinander abgestimmt sind, wie die ganzen Puzzleteile. Über ein wichtiges Puzzleteil, Richard, müssen wir auf jeden Fall noch reden, weil das auch zu deinen Bestzeiten sicherlich einen großen Teil beigetragen hat. Das ist die Ausrüstung, speziell das Schuhequipment. Ist seit Jahren ein riesiges Thema, so seit 2015, 16, als die ersten Carbon-Schuhe, sagt man immer so, eigentlich pars pro toto, weil es ist ja eigentlich nicht nur das Carbon im Schuh, was den Schuh ausmacht, sondern auch der Schaum drumherum. Erstmal ganz pragmatisch gefragt, welchen Schuh bist du jetzt gelaufen in Paris? Welches Essex-Modell?
Genau, das war der Metaspeed Sky Paris, also die
Paris Edition, ja.
Genau, das wird eigentlich ganz nett, dann kann man sich auch irgendwie dran erinnern, wirklich, okay, das ist eigentlich dieser Wettkampfschuh für diesen einen Moment halt gewesen. Das ist was ganz Besonderes und ich bin ja jetzt auch schon 6 Jahre mit Essex zusammen und konnte ja die Entwicklung auch nachverfolgen. Ich war ja damals noch Bahnläufer.
Nachverfolgen und wie ich weiß auch, du gibst da auch ständig Input, ne? Du gibst den Essex-Entwicklern durchaus auch Feedbacks zu den Schuhen.
Genau, das sind eigentlich alle Pro-Athleten sind damit eingebunden. Wir kriegen die Prototypen schon hingeschickt und dann kriegen wir jetzt, das ist schon richtig professionell, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich dann eine E-Mail schreibe oder so Rückmeldung, sondern das sind wirklich richtig gut ausgefüllte Sheets, wo man online dann ausfüllen kann, wo man Fotos hinschicken kann und auch dann halt irgendwie was markieren kann, wo man vielleicht noch Verbesserungspotenzial sieht und dann halt auch wirklich vergleichen kann. Die schicken dir jetzt mehrere und dann sagen, okay, wie ist das Verhältnis zu dem und dem? Und natürlich hat da jeder Athlet ein bisschen anderes Gefühl, weil jeder läuft ein bisschen anders. Und genau deswegen hat ja auch Essex eben nicht nur einen Schuh, sondern halt zwei. Es gibt ja noch den Edge, weil ja, das hat ein bisschen ein anderer vom Laufstil, von der Sprengung ist der ein bisschen anders. Und das ist eigentlich ganz gut. Es gibt ja unterschiedliche Typen, ob du ein bisschen mehr Vorfuß laufst, ein bisschen mehr von hinten, von der auf der Ferse trittst, dass du ein bisschen längeren Schritt ziehst und so. Das ist schon immer irgendwie ganz cool, dass du da ein bisschen Auswahl hast. Mhm. Ich meine, hier vorne, hier liegt ja auch einer meiner Lieblingsschuhe gerade.
Da war ich ganz stolz. Wir haben hier vor uns stehen den Nova Blast 5 in der neuesten Version. Der ist noch gar nicht ist gerade vorgestellt, aber kommt jetzt erst in die Geschäfte. Und das ist so ein Modell. Du hattest den bei unserer Reportage, die der Martin über dich gemacht hat, da in Herxheim, da hattest du den im Training auch an den Füßen. Also die Vorgängerversion. Wie viel trainierst du in Carbon-Schuhen und wie viel trainierst du in so Modellen wie jetzt dem Nova Blast? Oder welche Modelle nutzt du dann noch?
Genau, also wenn ich halt ohne Carbon laufe, ist der Nova Blast, ich laufe halt tatsächlich da gerne noch mit dem Dreier, weil der ist ein bisschen, also für die Elite-Läufer, der ist halt leichter geworden, aber der Vierer ist halt, soll ich sagen, mehr für die Amateursportler, Breitensportler, weil meistens ist das Gewicht vom Läufer jetzt nicht so wie bei mir, vielleicht bei 60 Kilogramm, sondern dann vielleicht eher bei 70 oder 80 Kilo. Ja. Und da ist der Schuh dann nochmal deutlich stabiler, aber ich laufe halt mit dem Nova Blast dann halt auch unter 3 Minuten, also gerade beim Longrun, dass du halt dann nicht, wenn du fängst ja bei 4 Minuten an vielleicht und läufst dann irgendwie 32 Kilometer und hast halt irgendwie jede 6 Kilometer eine Steigerung drin und am Ende ist halt nochmal Wettkampf-Pace, dass ich da jetzt nicht einfach nochmal umswitchen muss auf irgendeinen anderen Schuh, laufe mit dem halt einfach dann durch und kann halt dann noch, kann halt wirklich trotzdem das Tempo da mitgehen und weiß dann halt auch, wenn ich halt dann noch den leichteren Schuh und den mit Carbon den Wettkampfschuh halt anhab, dass das halt nochmal das besondere Gefühl ist. Also, aber inzwischen muss ich trotzdem sagen, dass ich im Training trotzdem auch viel, gerade die härteren Workouts trainiere ich dann schon alle mit Carbon, weil du musst dich einmal auch dran gewöhnen, weil es gerade am Anfang vor einigen Jahren, also der Hüftbereich, der Rückenbereich, der wird da schon extrem beansprucht. Da muss ich schon speziell auch Kraftübungen machen, weil gerade am unteren Rücken, da war ich dann schon auch schwächer oder habe dann halt auch bisschen Hüftschmerzen bekommen. Also wenn man halt einfach einen neuen Schuh dann anzieht, der bounce halt schon auch extrem. Also da muss man auch einfach mehr damit trainieren, dass du dieses Gefühl auch entwickelst, wie treffe ich eigentlich den Schuh halt auch. Ja. Und gerade für mich als Bahnläufer und dann als Marathonläufer, ich konnte diesen Schritt ja, deswegen wird man auch über Jahre irgendwie dann auch besser. Diese Erfahrung und diese viele Laufen auf Asphalt, das hat dann auch einen Vorteil, wenn man da ein bisschen länger drauf trainiert, weil früher war ich einfach gar nie auf dem Asphalt als Bahnläufer. Da wollte ich immer in den Wald und war Asphalt, habe ich gehasst irgendwie. Und jetzt liebe ich es inzwischen halt auch, aber die Schuhe sind auch extrem gut geworden in der Hinsicht. Also ob das jetzt ein Nimbus ist, ein Cumulus ist, ob das jetzt ein Magic Speed ist oder eben jetzt ein Nova Blast, das Foam und diese Dämpfung, dass du eben nicht den Asphalt mehr spürst, sondern dass du da Sicherheit hast. Früher waren die Schuhe ganz, ganz flach und da hattest du dann wirklich Probleme an der Ferse. Also Plantarfasziitis oder sonstige Themen. Das ist halt dann nicht schön gewesen und das federt das halt alles ab, aber hat eben schon auch seine Tücken, dass du da eben im Kraftbereich doch einiges tun musst, damit du das wirklich halten kannst.
Auch das ist ja was gerade die von dir angesprochenen Amateursportler gerade häufig am Anfang merken, wenn sie dann umsteigen auf so ein Carbon-Modell, gibt es häufig Probleme dann so an der dorsalen Kette, also rückwärtige Muskulatur, Hüftmuskulatur.
Wahrscheinlich auch am Knie, weil es einfach das pusht dich so, der Körper ist das gar nicht gewöhnt, dass es so reinstaucht. Ne? Und das muss halt wirklich, deswegen sollte man, wenn man natürlich sagt, es ist jetzt, viele sagen, die haben Achilles sind Probleme und sonstige Geschichten, aber es geht schon immer auch darum, wie du die Nachbehandlung betreibst und dich auch richtig aufwärmst oder so, weil du läufst jetzt ja trotzdem nicht 24 Stunden in dem Carbon-Schuh, sondern klar, ich habe aber auch schon gesehen, manche machen wirklich normale Dauerläufe halt damit, das mache ich auf keinen Fall. Ja.
Das fand ich interessant bei dir, dass du das erzähltest, du läufst durchaus auch mal eben die normalen Trainingsmodelle, ne? Ein Cumulus oder ein Nimbus.
Ja, doch, ich mag das irgendwie auch, also ganz bequeme Schuhe, also das Essex ist da schon sehr, sehr bekannt, auch jetzt der GT 4000 oder 2000, also das sind alles Schuhe, die sind halt extrem.
Wobei, Richard, da müssen wir den Hörern auch erklären, ein langsamer Dauerlauf ist für dich ein Tempo von, 4 Minuten 20?
Ja, das ist langsamste, so, das oder? Ist so das Langsamste, im Schnitt ist meistens schon schneller, also mein Trainer schreibt da eigentlich nicht wirklich was Langsameres auf, als irgendwie über 4:10 ist da eigentlich nichts, sage ich mal, aber trotzdem nehme ich mir da manchmal noch ein paar Sekunden raus, je nach Streckenprofil.
Ich fand das jetzt aber gerade, weil wir hier über den Nova Blast sprachen und du sagst, den nimmst du dann auch, wenn es mal dann im Training nachher nochmal flotter geht, also sprich, wenn es an die 3-Minuten-Schnitte geht.
Also im Endeffekt die Marathon-Pace, wo halt, sag ich mal, der 3-Stunden-Läufer ja dann halt trotzdem ja auch hinkommt, ne? Ja. Also die, klar, jetzt sag ich mal, die Amateursportler oder Hobbysportler, die kommen ja schon eher öfters an seine, in ihre Marathon-Pace, sage ich mal, ran, als jetzt wir Profiathleten. Das ist halt so, dass da meistens auch zu hart trainiert wird, sage ich mal, weil die Zeit halt auch einfach fehlt.
Ja.
Aber da kommt man doch mit den normalen Modellen ohne Carbon noch ganz gut zurecht. Ja.
Richard, wo stehen wir jetzt? Wir nehmen den Podcast jetzt auf hier 9 Tage, nachdem du in Valencia den Halbmarathon gelaufen bist, der ja auch für dich super lief, oder? Es war so in der Zeit, wie du dir es vorgestellt hattest?
Ja, klar, es ist keine Bestzeit geworden. Daran orientiert sich natürlich irgendwie jeder.
Das so ein erwartet bisschen. Immer jeder, ja, aber man kann nicht jedem Laufen eine Bestzeit machen.
Genau, man muss aber auch eben sagen, noch zu Olympischen Spielen ist es immer noch was ganz anderes, weil normalerweise wollte Amanal und Samuel zum Beispiel auch dort laufen, aber die haben es jetzt dann einfach sein lassen. Die haben gesagt, nee, wir konzentrieren uns auf Marathon mehr. Es hat einfach ein bisschen länger gedauert, um wieder reinzufinden. Ich muss auch sagen, vor den Olympischen Spielen war ich irgendwie 1,5 Jahre halt gar nicht krank und nach den Olympischen Spielen war ich halt in 6 Wochen einfach 3-mal krank. Also mich hat es immer erwischt, weil ich bin dann auch wieder zurück zur Arbeit gegangen und das ist, dann kriegst du natürlich wieder ganz andere Bakterien und Viren und sonst wie ein und lässt halt die Maske dann auch mal weg und dein Körper wieder irgendwie, der muss auch mal wieder von vorne starten. Und das ist ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. So ein Marathon im August hat ein bisschen andere Tücken und haut dich da doch ein bisschen mehr runter als jetzt einer jetzt im Herbst oder Frühjahr. Aber trotzdem habe ich dann nach dem Trainingslager in Kenia gesagt, ich möchte das jetzt einfach angehen. Ist doch noch ein bisschen anders, eine andere Herausforderung. Und ich denke, dass diese 62.01 auf jeden Fall mehr wert waren, als wenn ich jetzt noch irgendwie im Training was trainiert hätte. Da weiß ich jetzt, okay, das war trotzdem jetzt schneller als meine Marathon-Pace, die ich dann später noch dieses Jahr versuchen werde, dann eben zu verbessern, auch in Valencia. Man muss aber dazu sagen, dass ja gerade extreme Regenfälle dort waren, als wir dort schon waren, wurde ja der Weltrekord.
Das fing da an, ne? Und dann die 3 Tage nachher waren die schlimmsten Wetterkapriolen, die man je erlebt hat, da in der Region Valencia. Es war ein bisschen südlich, da in Palporta, wo man eben auch über 200 Tote beklagen musste. Jetzt.
Ja, also, das ist also schon extrem. Also die Stadt selber ist da sehr gut aufgestellt. Die haben ja das Flussbett eben von früher, weil sie die Katastrophen ja schon mal hatten, haben sie es extra nach draußen gelegt, dass der Fluss dort abgeleitet wird. Aber eben wahrscheinlich gab es halt da dann auch extreme Probleme. Aber in der Stadt selber, da ist es jetzt nicht so schlimm. Also die ganzen Bilder, das ist extrem gewesen. Das kann man gar nicht fassen, dass das möglich ist. Aber klar, in den Bergen ist jetzt auch nicht so weit weg, dass dann alles auf einmal runterkommt. Jetzt geht es halt erstmal darum, dass man da die Bevölkerung unterstützt und hilft. Und dann muss man mal schauen, wie das jetzt halt dann abläuft, wie das dann jetzt weitergeht.
Genau, ganz demütig schauen, wie die Verhältnisse sind. Bis jetzt, also Stand heute Morgen, der Marathon findet statt in Valencia und du hast das eben schon angedeutet, so im Nebensatz, du schielst auf jeden Fall schon Richtung neue Bestzeit und wir haben auch schon drüber geredet, die WM-Norm für Tokio nächstes Jahr sind ja nochmal gesteigert, ne? 2:06:30 ist die Quali-Norm. Wo ist deine Messlatte? Was strebst du an jetzt? Wir haben eben gesagt, Bestzeiten sind eben nicht immer alles, aber wenn du mit deinem Trainer so redest, über welche Zeiten sprecht ihr? Was sind so die Wunschträume?
Ja, ich muss schon ehrlich sagen, dass eben im letzten Jahr in Valencia, denke ich, schon deutlich mehr drin gewesen wäre, aber man muss sich halt vorstellen, dass es eben bei dass da ganz
du einen Satz jetzt sagen zu dem Rennverlauf, vor allem zu den letzten 5-Kilometer-Split, den ich so
dass du halt
überragend fand.
Du hast halt immer deine Pacemaker-Gruppen und du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt aber, weiß nicht, ich hätte jetzt lieber auf 2:07:30 damals angegangen, anstatt halt auf Olympianorm. Ne? Aber die nächste Gruppe vorne, die sind halt auf 62:30 stand halt da, die Pacer-Gruppe und bei uns stand halt 64:0 und dann, soll ich jetzt auf 2:05 irgendwie angehen? Es ist ja irgendwie auch riskant Hafter und Wälder damals ja auch noch am Start gewesen und da ging es ja ein bisschen auch darum, das deutsche Duell irgendwie für sich zu entscheiden und wenn es einem richtig gut geht, kann man da hinten raus dann auch nochmal zulangen und dann war es halt so, dass ich
wie
damals
getan hast.
Genau, dass ich dann halt die letzten 6 Kilometer bin ich halt 2:50 Tempo gelaufen, da habe ich natürlich dann extrem viel noch gewonnen, aber dass es dann auf nicht tiefe 2:07 dann gegangen ist, hätte ich dann auch nicht mehr gedacht, nachdem wir halt nicht 64 angelaufen sind, aber damals denke ich, dass es schon auch unter 2:06 tatsächlich schon gegangen wäre. Und jetzt stand jetzt, natürlich wird es eine WM-Gruppe geben, das ist ja dann eigentlich perfekt auf 2:06:30, sage ich mal. Wenn ich mich dann noch gut fühle, kann ich hier immer noch zulegen. Genau, aber in dem Bereich, also ich denke, dass eben eine 205 Mitte, das ist so, was man auch sieht für nicht-African-born Athletes, ist das so die Messlatte. Und ich denke, da brauche ich mich nicht verstecken. Also ich gehöre da schon zu den besten nicht-African-born Athletes in der Welt, gehöre ich schon, muss ich schon sagen. Da zähle ich mich dazu. Und der Kanadier ist die 205-30 gelaufen, die Japaner laufen in diesen Regionen halt auch. Ich orientiere mich jetzt nicht am Weltrekord oder an den 202-Zeiten. Wenn ich da mit den Athleten immer trainiere in Kenia, dann sehe ich dann schon, die sind doch noch ein bisschen anders gebaut und das ist dann halt einfach der Natur gegeben, dass die da einfach andere Vorteile haben und halt auch das ganze Leben in der Höhe irgendwie leben. Und da ist schon ein bisschen was anders drin, aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt, ich kann mich halt nicht so motivieren, so eine geniale Zeit zu laufen irgendwie und sagen, boah, ich motiviere mich jetzt ja auf irgendwie 204 oder so, ich versuche das, sondern ich sag halt, der EM-Titel, der 12. Platz, vielleicht bei der EM dann mal endlich, sag ich mal, oder ja, mein Top-8-Platz, dass ich die Urkunde bekomme, das motiviert mich mehr und dafür brauche ich halt die Qualifikationszeit, beziehungsweise ich muss mich halt in Deutschland durchsetzen, das ist halt das Schwierige, in Deutschland sich durchzusetzen, überhaupt hinzukommen in fast jedem Land. Ja. Henrik hat es damals angesprochen, er wäre eigentlich in jedem Land mitgekommen, außer nicht in 5 Ländern. Es war halt Deutschland, Frankreich, Kenia zum Beispiel, Äthiopien und dann war es eigentlich schon. Er für Uganda auch gestartet. Ne? Mhm. Also das müsste man sich halt mal vorstellen. In Amerika auch locker dabei gewesen, er wäre der schnellste Athlet gewesen. Ja. Also das muss man einfach mal sehen, dass das deutsche Niveau ist einfach echt extrem hoch.
Das ist extrem hoch bei den Männern. Henrik Pfeiffer nanntest du gerade, der jetzt um Sekunden dann die Quali nicht geschafft hat. Was aber auch ja zum, also ich meine, wir freuen uns natürlich darüber als diejenigen, die es beobachten, aber es ist natürlich auch ein bisschen tragisch dann für die, die dann nicht mitkommen können. Aber wir haben natürlich ein Spitzenniveau jetzt mittlerweile gerade in Deutschland bei den Männern und bei den Frauen auch. Ne? Es werden jetzt dieses Jahr 7 Qualifikantinnen mit der Olympianorm für Paris. 3 durften dann natürlich nur mit. Schon ein wahnsinniges Niveau, was wir hier erreicht haben. Ja. Du hast uns dein Zwischenziel genannt jetzt, das Marathon. Schauen wir mal jetzt, dass Valencia hoffentlich stattfinden kann, dass du dich dort nochmal zeigen kannst und das Zwischenziel dann anstreben kannst. Die Quali ist auf jeden Fall dann für das nächste große Ziel ist dann nächstes Jahr die WM in Tokio.
Genau, das ist das große Ziel. Ich hoffe, ich darf da starten, weil natürlich auch für meinen Sponsor Essex, das ist natürlich auch ein Highlight. Natürlich, also Paris ist
Heimatland der Marke.
Genau, es war natürlich Paris, Olympische Spiele, ist was ganz Besonderes, aber wirklich im eigenen Land dann die Athleten zu haben und da will ich mich natürlich auch freuen, weil dann könnte ich halt auch eigentlich mal nach Kobe ins Headquarter und wirklich auch mal ins Entwicklungszentrum, weil da kannst du es wirklich dann mit anschließen, dass du da auch dann vorbei gehst, weil jetzt
klar. Da warst du noch gar nicht?
Ich war noch nicht da, einmal gleich am Anfang 2019 wollte ich hin, nach Marugame erst den Halbmarathon machen und dort dann hin ins Zentrum, aber da war ich dann, bin ich leider krank geworden, da konnte ich nicht hinfliegen und einfach mal nach Japan zu fliegen, also die Reise ist dann schon extrem, also es muss schon verbinden mit einem Wettkampf. Sage ich mal, deswegen ist es dann relativ schwierig, dann doch wirklich, die Japaner kommen aber auch oft, das eben nach Europa und dann unterhältst du dich mit denen auch persönlich,
Ja, dann hast du aber auf jeden Fall ein faszinierendes Erlebnis vor dir. Ich war schon mal da und war also wirklich einmal von der Marathonbegeisterung in Japan selbst begeistert, also dort einen Marathon zu laufen ist nochmal stimmungsmäßig echt fantastisch, weil die Japaner selbst eben den Marathon so hochschätzen, aber dann eben auch diese professionellen Teams, also gerade in Kobe, das Entwicklungsteam von ASICS da, mit einer Fülle von Fachleuten und einer Akribie, mit der die sich dort den Produkten widmen und eben auch den Athleten, die Athleten dort einbeziehen, in den Tests dort einbeziehen, da wird also umfänglich mit den Athleten vor Ort getestet und da wirst du sicherlich gleich sofort dort vermessen und die Geräte angeschlossen, das ist also hochspannend zu sehen. Du bist auf dem Weg, wir sind jetzt hier am frühen Morgen sitzen wir hier, die Sonne scheint jetzt hier rein und du nutzt jetzt gleich die Zeit, gehst raus auf die Bahn zum Bahntraining heute noch, was steht an?
Genau, es stehen noch 20x400 an, hab mich mit Kollegen ihr auch abgesprochen, weil zum Beispiel eben gerade mein neuer Partner von Feels Like, wollte ich noch hier kurz ansprechen, der ist bei Hyrox halt, der gehört zu den 15 Besten der Welt, der wird mit mir dann auch als gleiches Training starten. Das ist halt ganz cool, dass ich halt dann eben auch gleich noch jemanden habe, der schließt mir das Stadion noch auf hier. Genau, und dann drehen wir gemeinsam eine Runde. Ist jetzt hier im Allgäu deutlich schöner, muss ich sagen, als in München. Das ist kälter. Ja. Hier scheint die Sonne. Also da freue ich mich dann doch, dass ich hatte Glück, dass ich die kurze Hose noch eingepackt habe. Ich war schon gar nicht mehr bereit, dann zu laufen mit kurzer Hose. Aber das wird heute echt ein toller Tag, ja.
Du hast es eben angesprochen, das wollte ich dich vorhin auch noch gefragt haben. Du bist ein Athlet, der sich seine Partner sehr, sehr gewählt aussucht. Also du hast Feels-like, hast du eben genannt, dann nutzt du Koros. Und ich weiß, du bist früher schon mit Koros Uhren gelaufen, bevor du die überhaupt als Partner hattest, ne?
Ja, so genau. Es ist schon immer so, ich habe wenige Partner, muss ich sagen, aber ich will auch Partner auf Augenhöhe. Und da habe ich eben mit Koros auch, zum Beispiel jetzt eben als Läufer braucht man einfach eine Uhr, ja. Und da bin ich froh, dass...
Ups, jetzt hatten wir kurz eine technische Unterbrechung hier am Aufnahmegerät. Sorry dafür, aber wir könnten mit Richard jetzt nachträglich trotzdem unser Gespräch fortsetzen, beziehungsweise auch da anschließen. Richard, du hast zuvor eben erwähnt, dass du mit der Pulsmessung am Oberarm gute Erfahrungen gemacht hast. Und da will ich gerne eine Sache nochmal ins Spiel bringen, die du gestern auch erzählt hattest bei der Essex Running Night. Und zwar hast du erzählt von den Pulswerten, die du auch in Paris beim Olympischen Marathon hattest. Und trainingsphysiologisch war das ja interessant, weil in der Auswertung hast du gesehen, dass die, wie war das? Ja, die Pulswerte waren gar nicht so maximal hoch, ne?
Ja, genau. Also ich habe mich jetzt in diesem Jahr eben mit Koros zusammengetan. Das ist eben auch eine gute Partnerschaft als Läufer, weil eine zusätzlich zum guten Schuh braucht man als Läufer natürlich inzwischen auch eine Uhr, und da ist natürlich GPS-Genauigkeit sehr, sehr gefragt, aber eben ja, GPS-Uhren sind schon sehr, sehr bekannt, aber bei der Pulsmessung, da gibt es auch immer wieder Neuigkeiten, und früher war es halt, sag ich mal, am Brust ganz normal gewesen, eben die Herzfrequenz zu messen. Dann gibt es ja jetzt auch am Handgelenk direkt, was ein bisschen schwierig halt auch ist eher auch für die Nachtmessung der Herzfrequenzvariabilität. Aber mir beim Laufen, was halt angenehm ist zum Tragen, ist halt wirklich am Oberarm. Da ist auch das Gewebe dicker, und da misst es sehr, sehr akkurat. Und deswegen habe ich tatsächlich auch das Koros Pulsband am Oberarm auch eben in Paris getragen. Und das Interessante war schon, dass die Pulswerte niedriger waren, also bei jetzt im Schnitt so bei 154. Aber das hat damit auch zu tun, dass, am Anfang waren wir jetzt nicht ganz so schnell unterwegs. Das heißt, wir sind sehr schön ruhig gestartet in der Innenstadt, im Flachen. Und als es hochging, haben wir jetzt auch nicht zugedrückt. Und dann ist es halt so, wenn man allgemein halt erschöpft ist. Ich meine, klar, ich bin immer noch eine 209 gelaufen, aber es war eben jetzt keine 207. Also die Geschwindigkeit ist tendenziell ruhiger, und ich bin ja auch, ich bin ja erschöpft jetzt nicht von der Atmung, sondern einfach von der, ja, von der Müdigkeit der Muskulatur.
Ja.
Und
interessant.
Genau da, deswegen ist der Pulswert ja dann ein bisschen niedriger. Klar, ich meine, wenn du bei Kilometer 33 unten ankommst und läufst auf einmal 2 Kilometer in 3:11, dass der Pulswert bei 3:11 jetzt nicht mehr so hoch ist, wie wenn ich eigentlich einen 3:0 laufe. Und deswegen ist der Schnitt dann natürlich tendenziell dann auch ein bisschen niedriger gewesen. Und da bin ich halt sehr, sehr dankbar, dass eben, ja, Koros mir das zur Verfügung gestellt hat, und haben ja damals in Paris ja auch schon getrainiert gehabt mit einem. Was cool war, ist ja eben auch, dass die Uhr halt sehr, sehr leicht ist, sehr, sehr angenehm zu tragen, dass eigentlich wieder so ist wirklich der Schlüssel, warum man als Läufer eine Uhr hat. Das ist jetzt, muss jetzt nicht irgendwie 50, 60 Gramm wiegen, sondern halt einfach wieder 30 Gramm und das Nötigste dran haben, und es preis-leistungsbezogen eigentlich auch deutlich besser zu präsentieren, sage ich mal. Und ich bin bin sehr, sehr positiv überrascht. Kann das nur empfehlen.
Ich kann es nachvollziehen. Das geht uns bei den Uhrentests ja immer so, dass wir schon deutlich immer hervorheben, wenn das tatsächlich speziell für Läufer entwickelte Uhren sind und das nicht so dicke Klopper am Arm sind, die dann also viel zu viel Gewicht auch mitbringen. Das macht schon einen Unterschied. Ich finde es faszinierend, wie du dich mit diesen Produktthemen auch auseinandersetzt. Das ist ja bei den Elite-Athleten nicht selbstverständlich, aber ich fand das gestern bei der Fachsimpelei auch über die Regenerationsthemen so interessant, und auch die Mittel, die du jetzt von Feels-like da benutzt. Was nutzt du da? Also nutzt du speziell die Regenerationsmittel, oder was setzt du da ein?
Genau, also die haben drei Produkte. Das Wichtigste ist eigentlich das Feels-like Comeback. Das ist ein Massageöl. Mhm. Und ja, das wirkt sehr, sehr gut.
Wovon du geschwärmt hattest, ne?
Genau, und ja, das tut man sich selber oder natürlich am besten ist natürlich, wenn es ein Physio macht, aber es wirkt auch sehr, sehr gut, wenn man es selber eben macht. Ja. Nach dem Training oder auch vor dem Training setze ich schon ein, dass ich da eben an die Muskulatur rangehe, gerade meine Oberschenkel als Marathonläufer sind ein bisschen mehr belastet jetzt als die Waden. Da kann ich echt sehr, sehr gut wieder am nächsten Tag ins Training starten, ohne größere Muskelverspannung, weil ich natürlich jetzt auch nicht jeden Tag zum Physio gehe. Mhm. Klar gehe ich dann auch noch mit dem Lymphomat, aber das unterstützt es dann natürlich. Genau, in ihrem Portfolio haben sie aber eben auch noch eine Repair-Creme, die ganz gut ist, wenn man sich zum Beispiel in Finger schneidet in St. Moritz im Trainingslager und dann regeneriert das echt extrem gut, muss ich sagen. Gerade ich mit Verletzungen, sage ich mal, in der Höhe ist normalerweise, dauert sehr, sehr lange der Prozess, wegen dem mangelnden Sauerstoff halt auch eine Verletzung schwieriger da. Und dann haben sie eben noch, wer ein bisschen Probleme hat mit dem Schlafen, haben sie noch so ein kleines ein Schlafspray. Mhm. Feels like a dream nennen sie das. Wenn da jemand Probleme hat, also ich habe es auch schon genutzt, gerade zum Beispiel beim Langstreckenflug in der Nacht oder so, dann ist er einfach so ein bisschen ruhiger. Also finde ich sehr, sehr angenehm. Und ich habe halt die Produkte auch schon das ganze Jahr über bin ich in Benutzung und ich bin ja immer ein sehr, sehr kritischer und das jetzt reicht nicht, wenn man mich überzeugt, ich muss mich schon selber überzeugen und nehme da auch echt die Zeit und mein Partner muss sich eben dann auch die Zeit nehmen und nicht schnell jetzt, weil wir ja einen neuen Partner hier vorstellen, sondern das will ich dann echt lange auch testen und natürlich will ich auch wissen, ich meine, wir als Athleten, wir müssen ja auch vertrauen können, ja, also die ganzen Anti-Doping-Regeln müssen eingehalten werden, die ganzen Tests, wir wissen ganz genau, was ist da drin und wie wirkt es und so. Und ja, da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl und habe ich mich da eben auch mit vielen anderen abgesprochen schon. Und dann haben wir jetzt eben die neue Partnerschaft zusammen jetzt offiziell.
Auch verantwortungsvoll, ne? Also du musst dich ja selbst darauf verlassen können, denn du bist selbst als Athlet dafür verantwortlich, was an deinen Körper oder in deinen Körper kommt natürlich. Und aber ich habe eben aufgehorcht, als du das Thema so Schlafregeneration nochmal so betont hast. Denn das fand ich interessant bei der Essex Running Night, als wir nachher diese offene Interviewfrage dann an dich hatten. Da wurde natürlich dann gefragt, wie du trainierst, klar, welche Schuhe und so. Haben wir ja schon drüber gesprochen, auch was du isst. Und die waren so ein bisschen erstaunt, dass du eigentlich so alles isst oder so gar nicht so eine spezielle Diät hast. Und gestaunt haben aber die Leute, als du dich so auch zu den Themen Regeneration und gerade zum Thema, das hast du so hervorgehoben, fand ich so interessant. Du hast die Bedeutung des Schlafs für die Regeneration nochmal so hervorgehoben.
Ja, also das ist eigentlich so standardmäßig, dass man halt in der Nacht 9 Stunden einfach Schlaf benötigt. Und ja, ich meine, wenn ich jetzt dann halt einen langen Dauerlauf mache oder eigentlich einen Workout auch, dass halt am Nachmittag dann halt auch nochmal 1 Stunde Schlaf halt Standard ist, weil du halt einfach erschöpft bist. Und man muss halt auch sagen, dass in der Regeneration ja eigentlich der Körper sich entwickelt. Also wenn ich jetzt immer nur hartzeitig trainiere, dann entwickle ich mich halt auch nicht. Das ist ja, da kommt dann auch in den ruhigen Dauerläufe, entwickle ich mich ja dann auch wieder weiter, weil der Körper dann reagiert sozusagen und im Schlaf entwickelt sich ja allgemein die Muskulatur. Wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann ist ja der Schlaf wichtig, ne? Mhm. Und auch die kleinen Kinder, die Babys, die entwickeln sich ja alle, weil sie total viel schlafen und deswegen, umso mehr man schläft, denke ich, umso besser wird man halt auch. Aber klar, also wenn man halt 24 Stunden zur Verfügung hat, es ist ja schon sehr, sehr viel, 10 Stunden. Mhm. Genau, aber also das ist halt ein großer Unterschied, die Regeneration, dass man die halt hat als Profi gegenüber jetzt jemanden, der arbeitet.
Ja, war einer der Punkte, die du hervorgehoben hast. Es gab auch Staunen, als du sagtest, du verbrauchst ja schließlich auch am Tag so 4.500 Kalorien, ne, durch das Training, ne? Das ist ja auch viel.
Ja, genau, das stimmt, ja, deswegen, also es geht jetzt nicht nur rein mit Ernährung eben rein, deswegen, ich habe da ja auch noch ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller, Sponsor ist es, da kenne ich natürlich dann auch gut Proteine und Kohlenhydratgetränke, ich meine, im Training benutze ich ja auch meine 60 Gramm Kohlenhydrate mindestens, oder wenn ich jetzt mal auf den Longrun gehe, dann kann ich schon davor, habe ich dann schon die Speicher halt voll. Das ist dann natürlich sehr, sehr angenehm, oder in der nachgleichen Regel, dass ich halt dann irgendwie schon irgendwie 500 Kalorien halt schon auch gleich habe und nicht dann Mittagessen irgendwie, ich weiß nicht, gleich 2000 Kalorien reinschaufeln. Ja. Das ist ja auch nicht gesund. Also, dass man das ein bisschen verteilt halt, den Training halt noch mit reinnimmt, direkt danach. Und die Regeneration beginnt ja auch dann direkt. Also direkt nach dem Training, wenn ich trainiere eine harte Einheit und komme nach Hause und nach einer Stunde fange ich erst an, dann ist leider auch die Verletzungsanfälligkeit auch wieder hoch und das ist dann ganz cool. Und da habe ich halt eben im Endeffekt meinen Kreislauf von meinen Sponsoren, die mich halt unterstützen, die mich halt auch vorwärts bringen. Und das ist halt schon professioneller geworden, wie früher, sag ich mal, wo ich noch Bahnläufer war, war ich auch sehr erfolgreich, aber das hat nochmal das Level hochgehoben, diese Sponsorengeschichte, die halt explizit ausgerichtet ist auf den Leistungssport.
Ja. Richard, du bist in einer unmittelbaren Vorbereitung jetzt für einen Marathon. Wie viel Kilometer trainierst du jetzt die Woche? Wie sind deine Wochenumfänge?
Also wir haben jetzt eben nach den Olympischen Spielen gesagt, dass wir jetzt nicht mehr ganz extrem hochgehen müssen in einer Woche, weil ja nach den Olympischen Spielen habe ich nur 2 Wochen Laufpause gemacht, hatte aber da auch eine Woche schon sehr gut alternativ trainiert. Also ich bin relativ gut schon in Form und wir wollen es da jetzt auch nicht übertreiben. Also ich komme eigentlich nicht mehr als auf 170 Kilometer die Woche, habe aber dann eigentlich öfters noch 3-4 Stunden Alternativtraining, eben weil ich darauf auch achte, also nicht nur aufs Lauftraining, sondern eben auch zum Beispiel Crosstrainer oder Spinning, gehe ich dann doch schon. Genau, aber es ist dann schon häufiger mal so, dass eben, sag ich mal, die 170 Kilometer das dann nicht jeden Tag laufen. Also es ist zum Beispiel Dienstag ist zum Beispiel lauffrei und dann kommst du halt immer noch auf 170 Kilometer, weil du da jetzt vielleicht dann 2 Stunden alternativ trainierst. Also es ist nicht immer so schlüssig Montag bis Sonntag, wenn man ab und zu mal zum Beispiel Mittwoch bis Dienstag machen würde, dann kommen manchmal dann schon mehr Kilometer zustande. Ne? Man hat halt dieses Schema im Kopf Montag bis Sonntag. Da sieht man halt immer die Kilometer, dass sie nie extrem hoch sind. Wenn man zwischendrin manchmal analysiert, dann sieht man schon, okay, es war jetzt doch mal eine 190er oder so. Aber es macht vom Kopf ein bisschen leichter, dass man nicht immer so denkt, ah, jetzt ist das schon wieder so eine extrem hohe Woche. Aber ich habe ja trotzdem ständig was zu tun. Also das ist ja irgendwie trotzdem immer viel, wenn in einer Einheit halt schon 30, 25 Kilometer irgendwie drinstecken.
Der Tag ist tatsächlich gut gefüllt bei dir. Ne? Das habe ich jetzt schon mitgekriegt, die Tage, wo ich dich so begleiten durfte. Ja, Richard, erstmal vielen Dank, dass du uns jetzt hier so mitgenommen hast, mal durch die Reise, durch dieses aufregende Olympia-Jahr und das Wettkampfjahr, was ja noch nicht zu Ende ist. Ein weiteres Highlight steht noch an dieses Jahr im Dezember. Wir haben jetzt eben drüber gesprochen. Und vielen Dank auch, dass du uns so einen umfassenden Einblick jetzt mal gegeben hast. So nicht nur in den Trainingsalltag, sondern eben in all das, was so drumherum her für einen Profiathleten wie dich wichtig ist, für die Materialwahl natürlich, für die Wahl der Partner, mit denen man zusammenarbeitet, aber eben auch so die Themen, die wir jetzt zum Schluss besprochen haben, mit Regeneration, Schlaf und Trainingsplanung, auch nach so einem großen Highlight wie den Olympischen Spielen, dass man da eben sehr viel variieren kann. Das war super spannend, Richard. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Vielen Dank für deine Zeit. Gute Vorbereitungszeit jetzt erstmal bis Valencia, wünschen wir dir. Und drücken alle die Daumen mit deiner ganzen Fan-Community um dich herum. Und wir hoffen natürlich, dass noch was Tolles für dich rauskommt.
Ja, vielen Dank.
So, das war Episode 159 des Runner's World Podcasts. Ich hoffe sehr, euch haben Richards Einblicke ebenso gut gefallen wie mir. Besonders eine Aussage werde ich persönlich ganz sicher beherzigen. Je mehr man schläft, desto besser wird man. In diesem Sinne, schlaft schön.